Emmeline Pankhurst. Emmeline Pankhurst wurde 1858 in Manchester geboren und starb 1928. Sie gründete 1903 die Women's Social and Political Union, deren Motto Taten, nicht Worte lautete. Mit Hungerstreiks und militanten Aktionen kämpfte sie für das Frauenwahlrecht. Während des Ersten Weltkriegs unterstützte sie die Regierung und warb Frauen für Industriearbeit. 1918 erhielten Frauen ab 30 Jahren das Wahlrecht. Pankhurst starb kurz vor dem Equal Franchise Act, der ab Juli 1928 allen Frauen ab 21 Jahren die Stimmabgabe erlaubte. 2 Jahre später wurde ihr in London eine Statue gewidmet. Frühes Leben. Emmeline Goulden wurde am 15. Juli 1858 in der Sloane Street im Stadtteil Moss Side von Manchester geboren. Auf ihrer Geburtsurkunde steht zwar ein anderes Datum, doch sie selbst behauptete später, bereits am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, zur Welt gekommen zu sein. Viele Biografien, auch jene ihrer Töchter, übernehmen diese Angabe. 1908 erklärte sie, die Geburt an diesem Tag habe ihr Leben entscheidend beeinflusst. Die Familie war seit Generationen politisch aktiv. Mutter Sophia stammte von der Isle of Man und hatte Vorfahren, denen sozialer Aufruhr und Verleumdung vorgeworfen worden war. 1881 erhielten Frauen auf der Insel als erste innerhalb der britischen Inseln das Wahlrecht bei nationalen Wahlen, obwohl die Insel keine Abgeordneten an das Parlament des Vereinigten Königreichs entsendet. Vater Robert Goulden arbeitete sich vom Laufburschen zum Fabrikanten hoch. Seine Mutter schnitt Fustianstoffe und engagierte sich in der Anti-Corn Law League. Sein Vater war zwangsrekrutiert worden und befand sich beim Peterloo-Massaker, als Kavallerie eine Versammlung für Parlamentsreformen auseinandertrieb. Der erste Sohn des Ehepaars starb mit 3 Jahren. Danach kamen noch 10 weitere Kinder zur Welt. Emmeline war die älteste von 5 Töchtern. Kurz nach ihrer Geburt zog die Familie nach Seedley, wo ihr Vater ein kleines Unternehmen mitbegründete. Er saß mehrere Jahre im Stadtrat von Salford, förderte das Manchester Athenaeum und die Dramatic Reading Society und leitete einige Zeit ein eigenes Theater, in dem er Hauptrollen in Stücken von William Shakespeare spielte. Emmeline übernahm von ihm die Liebe zum Theater und nutzte diese später für ihre politischen Aktionen. Die Eltern nahmen ihre Kinder in soziale Kampagnen mit. Robert begrüßte den amerikanischen Abolitionisten Henry Ward Beecher in Manchester und Sophia las den Kindern regelmäßig Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe als Gute-Nacht-Geschichte vor. In ihrer Autobiografie My Own Story, die 1914 erschien, erinnert sich Emmeline daran, wie sie als Kind bei einem Bazar Geld für ehemals versklavte Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika sammelte. Emmeline lernte sehr früh lesen. Eine Quelle nennt das Alter von 3 Jahren. Mit 9 Jahren verschlang sie bereits Homers Odyssee und später die Werke von John Bunyan, besonders The Pilgrim's Progress aus 1678. Auch Thomas Carlyles dreibändige Die französische Revolution, eine Geschichte, zählte zu ihren Lieblingsbüchern. Trotz ihrer Wissbegier erhielten die Töchter nicht dieselben Bildungschancen wie die Söhne. Die Eltern erwarteten, dass Mädchen vor allem ein angenehmes Zuhause schafften, früh heirateten und keiner bezahlten Arbeit nachgingen. Emmeline hörte einmal, wie ihr Vater an ihrem Bett stehen blieb und murmelte, Schade, dass sie kein Junge ist. Über ihre Eltern kam Emmeline erstmals mit dem Frauenwahlrecht in Berührung. Die Mutter las die Women's Suffrage Journal und Emmeline bewunderte deren Herausgeberin Lydia Becker. Mit 14 Jahren begleitete sie die Mutter zu einer Versammlung, bei der Becker sprach. Nach eigener Aussage verließ sie den Saal als überzeugte Unterstützerin des Wahlrechts für Frauen. Ein Jahr später ging sie nach Paris, um an der École Normale de Neuilly zu lernen. Dort standen für Schülerinnen neben traditionellen Handarbeiten auch Chemie und Buchführung auf dem Stundenplan. Ihre Zimmernachbarin war Noémie, die Tochter des Journalisten Victor Henri Rochefort, der wegen seiner Unterstützung der Pariser Kommune deportiert worden war. Die beiden jungen Frauen tauschten Geschichten über die politischen Kämpfe ihrer Familien aus und blieben lange befreundet. Nach dem Abschluss kehrte Emmeline mit ihrer Schwester Mary Jane als zahlende Gastschülerin dorthin zurück. Noémie, inzwischen verheiratet, stellte ihr einen französischen Bräutigam in Aussicht. Als Robert jedoch keine Mitgift zusagte, zog der Bewerber sein Angebot zurück und Emmeline kehrte enttäuscht nach Manchester zurück. Ehe und Familie. Im Herbst 1878 lernte die 20-jährige Emmeline Goulden den Rechtsanwalt Richard Pankhurst kennen, einen erfahrenen Kämpfer für Frauenrechte und politische Reformen. Trotz anfänglicher Bedenken in ihrer Familie heirateten sie am 18. Dezember 1879 in Pendleton. In den 80er Jahren bekam das Paar 5 Kinder: Christabel, Silvia, Frank, Adela und Henry. Emmeline übernahm zwar die Betreuung, blieb jedoch in der Frauenbewegung aktiv. Ein Butler unterstützte sie im Haushalt, damit sie politische Arbeit leisten konnte. Der frühe Tod des Sohnes Frank an Diphtherie im Jahr 1888 traf die Familie schwer. Kurz darauf wurde Henry geboren. Das neue Heim im Londoner Russell Square wurde bald ein Zentrum für politische Diskussionen. Hier versammelten sich Sozialisten, Frauenrechtlerinnen, Freidenker und internationale Gäste wie Dadabhai Nauroji, Annie Besant oder Louise Michel. Emmeline verband familiäre Fürsorge mit gesellschaftlichem Engagement und schuf eine Umgebung, die ihren öffentlichen Auftritt unterstrich. Liga für das Frauenwahlrecht. 1888 kam es in Großbritannien zu einer Spaltung der ersten landesweiten Koalition für das Frauenwahlrecht, der National Society for Women's Suffrage. Die Mehrheit der Mitglieder wollte nun auch Gruppen aufnehmen, die einer politischen Partei nahestanden. Das erzürnte mehrere Führungspersönlichkeiten. Lydia Becker und Millicent Fawcett verließen die Versammlung wütend. Sie gründeten eine neue Organisation, die an den bisherigen Regeln festhielt und wegen ihres Sitzes in der Great College Street so genannt wurde. Emmeline Pankhurst stellte sich auf die Seite der Befürworter der neuen Regeln. Diese Vereinigung erhielt später den Namen Parliament Street Society. Dort bevorzugten einige Mitglieder einen schrittweisen Weg zum Wahlrecht. Viele Zeitgenossen meinten, verheiratete Frauen bräuchten keine Stimme, weil ihre Ehemänner für sie wählten. Daher betrachteten manche in der Parliament Street Society das Stimmrecht für unverheiratete Frauen und Witwen als realistischen ersten Schritt. Als die Zurückhaltung gegenüber verheirateten Frauen deutlich wurde, halfen Emmeline Pankhurst und ihr Ehemann, eine weitere Gruppe zu gründen. Sie kämpfte für das Wahlrecht aller Frauen, gleichgültig ob verheiratet oder unverheiratet. Die Gründungsversammlung der Women's Franchise League fand am 25. Juli 1889 im Haus der Familie Pankhurst am Russell Square statt. Frühe Mitglieder waren Josephine Butler, Leiterin der Ladies National Association for the Repeal of the Contagious Diseases Acts, die Familienfreundin Elizabeth Clark Wolstenholme Elmy sowie Harriet Eaton Stanton Blatch, Tochter der Frauenrechtlerin Elizabeth Cady Stanton aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Women's Franchise League galt als radikal. Neben dem Wahlrecht forderte sie gleiche Rechte bei Scheidung und Erbschaft. Sie befürwortete Gewerkschaften und suchte Bündnisse mit sozialistischen Organisationen. Die konservativere Gruppe, die aus der Spaltung der National Society for Women's Suffrage hervorging, wandte sich gegen diesen linken Flügel der Bewegung. Die Women's Franchise League reagierte spöttisch und betonte, nur ein umfassender Kampf gegen soziale Ungleichheit führe zum Ziel. Ihre Radikalität führte jedoch zu Austritten. Unter anderem verabschiedeten sich Harriet Eaton Stanton Blatch und Elizabeth Clark Wolstenholme Elmy. Schon ein Jahr später löste sich die Organisation auf. Unabhängige Arbeiterpartei. Nach dem Scheitern von Richards Geschäft zog die Familie 1893 zurück nach Manchester. Dort begann Emmeline, sich eigenständig politisch zu engagieren und trat aus dem Schatten ihres Mannes heraus. Zunächst arbeitete sie in der Women's Liberal Federation, wandte sich aber wegen deren Vorsicht bald ab. Inspiriert von Keir Hardie schloss sie sich der Independent Labour Party an, trotz anfänglicher Ablehnung auf lokaler Ebene. Ihre Arbeit als Armenhausaufseherin konfrontierte sie mit bitterer Not und bestärkte sie im Einsatz für soziale Reformen. Sie machte sich schnell als Stimme für Veränderungen bemerkbar, auch wenn Konflikte, wie ein Verfahren wegen verbotener Versammlungen, ihre Gesundheit belasteten. Richards Tod. 1898 starb Richard Pankhurst nach längerer Krankheit. Für Emmeline bedeutete das Schulden und neue Pflichten. Sie zog mit den Kindern in ein kleineres Haus und arbeitete als Standesbeamtin, wo sie die Not vieler Frauen erlebte. Diese Erfahrungen stärkten ihre Überzeugung, dass Frauen politische Rechte brauchten. Die Kinder gingen eigene Wege, blieben aber dem Frauenwahlrecht verbunden. Christabel entwickelte besonderes politisches Engagement. Sylvia wandte sich der Kunst zu, während Adela und Harry gesundheitliche und schulische Schwierigkeiten hatten. Soziale und politische Frauenunion, WSPU. Zu Beginn des Jahres 1903 war Pankhurst überzeugt, dass Geduld nicht mehr ausreichte. Am 10. Oktober gründete sie die Women's Social and Political Union mit dem Motto »Taten, nicht Worte«. Die rein weibliche Organisation setzte zunächst auf Reden, Kundgebungen und eigene Women's Parliaments, wandte sich dann aber entschlosseneren Aktionen zu. Bald schlossen sich ihre Töchter an. Verhaftungen gehörten nun zum Alltag. Auch Pankhurst selbst saß mehrfach im Gefängnis. Vor Gericht betonte sie: »Wir sind hier nicht als Gesetzesbrecherinnen, sondern weil wir Gesetzgeberinnen werden wollen. Die Union bekämpfte Regierungsparteien, solange diese das Frauenwahlrecht blockierten, und geriet damit in Konflikt mit Liberalen und Labour. Auch intern kam es zu Spaltungen, woraus die Women's Freedom League hervorging. Pankhurst hielt am zentralistischen Kurs fest und sah die Organisation als Armee für das Frauenwahlrecht. Taktische Intensivierung. Am 21. Juni 1908 versammelten sich im Hyde Park rund eine halbe Million Menschen zum Women's Sunday, einem Höhepunkt der Suffragettenbewegung. Trotz friedlicher Proteste blieb die Regierung untätig, woraufhin einige Aktivistinnen zu härteren Mitteln griffen. Ab 1909 nutzte die Women's Social and Political Union den Hungerstreik als Waffe. Die brutale Zwangsernährung sorgte für Empörung und verschärfte den Konflikt mit gemäßigten Gruppen. Während die Presse gespalten reagierte, eigneten sich Pankhurst und ihre Mitstreiterinnen den Begriff Suffragette selbstbewusst an. Die Jahre um 1907 bedeuteten für Pankhurst Entbehrungen. Sie war ständig unterwegs, getrennt von ihrer Familie. 1909 reiste sie trotz der schweren Erkrankung ihres Sohnes Henry in die Vereinigten Staaten, um Geld zu verdienen. Kurz nach ihrer Rückkehr starb Henry, was sie tief traf, sie aber nicht von ihrem Einsatz abhielt. Schlichtung, Zwangsernährungsversuch und Brandstiftung. Nach den Wahlniederlagen der Liberalen bei den Wahlen 1910 half das Mitglied der Independent Labour Party und Journalist Henry Brailsford, ein Versöhnungskomitee für das Frauenwahlrecht zu gründen. 54 Abgeordnete aus unterschiedlichen Parteien schlossen sich an. Der sogenannte Conciliation Bill versprach trotz enger Grenzen einen wichtigen Schritt hin zum Stimmrecht für einen Teil der Frauen. Deshalb stellte die Women's Social and Political Union ihre Fenstereinwürfe und Hungerstreiks vorerst ein. Als sich abzeichnete, dass der Entwurf scheitern würde, erklärte Emmeline Pankhurst das Ende der Waffenruhe. Nach der Ablehnung des Gesetzentwurfs führte sie am 18. November 1910 300 Frauen zum Parliament Square. Die Polizei ging auf Anweisung des Innenministers Winston Churchill brutal vor, schlug die Demonstrantinnen, verdrehte ihnen die Arme und zerrte an ihren Brüsten. Pankhurst durfte das Parlamentsgebäude betreten, doch Premierminister Herbert Asquith verweigerte ein Gespräch. Dieser Tag ging als schwarzer Freitag in die Geschichte ein. Pankhursts Schwester Mary Jane wurde kurz darauf zum dritten Mal verhaftet und zu einem Monat Haft verurteilt. Am ersten Weihnachtstag starb sie im Haus ihres Bruders Herbert Goulden, zwei Tage nach ihrer Entlassung. Weitere Conciliation Bills folgten. Die Leitung der Women's Social and Political Union riet in dieser Phase von militanten Aktionen ab. Im April 1911 stellte Pankhurst Aileen Preston als Fahrerin ein, damit sie landesweit für das Frauenwahlrecht werben konnte. Im März 1912 geriet der zweite Entwurf in Gefahr. Pankhurst beteiligte sich erneut am Einschlagen von Fenstern. Die Polizei durchsuchte daraufhin das Büro der Women's Social and Political Union. Pankhurst und Emmeline Pethick Lawrence wurden am Old Bailey wegen Verschwörung zur Sachbeschädigung verurteilt. Christabel Pankhurst, inzwischen wichtigste Strategin der Organisation, floh nach Paris und leitete die Bewegung von dort aus. In Holloway Prison trat Emmeline Pankhurst in ihren ersten Hungerstreik, um bessere Bedingungen für andere Gefangene zu erzwingen. Pethick Lawrence und weitere Mitstreiterinnen schlossen sich an. Pankhurst beschrieb später die Gewalt der Zwangsernährung. Als Wachleute ihre Zelle betraten, hob sie einen Tonkrug und drohte, sich zu verteidigen. Danach blieb ihr eine weitere Zwangsernährung erspart. In den folgenden zwei Jahren wurde sie mehrfach verhaftet, aber wegen ihres schlechten Gesundheitszustands bald wieder freigelassen. Die Regierung Asquith erließ das sogenannte Katzen-und-Maus-Gesetz, das auch anderen hungerstreikenden Suffragetten zeitweise Freiheit gewährte. Um Festnahmen zu entgehen, trug Pankhurst Verkleidungen. Die Women's Social and Political Union stellte sogar eine in Jiu-Jitsu geschulte Leibgarde auf. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen, sobald Polizisten sie ergreifen wollten. Wenige Monate später setzten Mitglieder der Women's Social and Political Union Brandstiftung als weiteres Mittel ein. Nach einem Besuch des Premierministers im Theatre Royal in Dublin platzierten Gladys Evans, Lizzie Baker, Mary Lee und Mabel Kepper einen Sprengsatz aus Schießpulver und Benzin. Der Schaden blieb gering. Am selben Abend schleuderte Mary Lee eine Axt auf die Kutsche, in der John Redmond, der Oberbürgermeister, und Asquith saßen. Während der nächsten beiden Jahre legten Aktivistinnen Feuer in einem Gastronomiegebäude im Regent's Park, in einem Orchideenhaus der Kew Gardens, in Briefkästen und in einem Eisenbahnwagen. Auf dem Epsom Derby 1913 warf sich Emily Davison unter das königliche Pferd Anmer. Ihr Begräbnis zog 55.000 Menschen an und brachte der Bewegung enorme Aufmerksamkeit. Pankhurst betonte, dass sie und Christabel die Aktionen nicht befohlen hätten, unterstützte jedoch die Brandstifterinnen. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich landesweit. Eine Aktivistin legte etwa ein kleines Beil mit der Aufschrift »Stimmrecht für Frauen« in die Kutsche des Premierministers. Andere ätzten denselben Schriftzug in Golfplätze von Abgeordneten. 1914 beschädigte Mary Richardson das Velázquez-Gemälde »Rokeby Venus«, um gegen die Inhaftierung Pankhursts zu protestieren. Überlaufen und Entlassung. Die Zustimmung der Women's Social and Political Union zu Sachbeschädigungen führte zum Austritt wichtiger Mitglieder, darunter Emmeline und Frederick Pethick Lawrence. Auch Emmelines Tochter Adela distanzierte sich, da sie mehr sozialistische Inhalte forderte. Den größten Bruch brachte 1913 der Konflikt mit Sylvia, die in East London eng mit der Arbeiterbewegung zusammenarbeitete. Christabel sah darin eine Konkurrenz und schloss sie aus. Sylvia fühlte sich im Kampf von Freunden getroffen. Ein Treffen in Paris im Januar 1914 brachte keine Versöhnung. Christabel verlangte die Trennung von Sylvias Gruppe. Emmeline unterstützte dies. Als Sylvia ablehnte, schrieb die Mutter ihr einen scharfen Brief. Auch Adela entfernte sich. Auf Wunsch der Mutter wanderte sie nach Australien aus. Sie und Emmeline sahen sich nie wieder. Die Frauenpartei. Im November 1917 teilte die Wochenzeitung der Women's Social and Political Union mit, dass die Bewegung künftig Women's Party heißen werde. 12 Monate später, am Dienstag, den 19. November 1918, erklärte Emmeline Pankhurst in der Queen's Hall in London, ihre Tochter Christabel solle bei der kommenden allgemeinen Parlamentswahl kandidieren. Diese Wahl war die erste, an der Frauen selbst als Kandidatinnen teilnehmen durften. Zunächst blieb offen, in welchem Wahlkreis Christabel antreten würde. Einige Tage später fiel die Wahl auf Westbury in der Grafschaft Wiltshire. Emmeline Pankhurst wandte sich an den Regierungschef David Lloyd George, um eine Unterstützung der Koalition zu erreichen. Während der Verhandlungen lenkten Mutter und Tochter ihre Aufmerksamkeit jedoch auf den Wahlkreis Smethwick in Staffordshire. Dort war bereits Major Samuel Knock Thompson als Kandidat der Regierungskoalition vorgesehen. Der konservative Parteiführer Bonar Law veranlasste Thompson zum Rückzug. Trotzdem erhielt sie keinen offiziellen Unterstützungsbrief der Koalitionsparteien, den sogenannten Coalition Coupon. Sie trat schließlich direkt gegen den Labour-Kandidaten John Davison an und verlor mit einem Rückstand von 775 Stimmen. Die Women's Party beteiligte sich an keinen weiteren Wahlen und löste sich bald darauf auf. Erster Weltkrieg. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs stellte Pankhurst die Women's Social and Political Union in den Dienst der Kriegsanstrengungen und setzte alle militanten Aktionen aus. Sie und Christabel unterstützten die Regierung, während Sylvia und Adela als Pazifistinnen opponierten. Das führte zu Konflikten innerhalb der Familie und zu Abspaltungen in der Bewegung. Pankhurst widmete sich nun patriotischen Aufgaben. Sie organisierte Kundgebungen, warb für den Einsatz von Frauen in der Arbeitswelt und kümmerte sich um sogenannte Kriegskinder. In Campden Hill gründete sie ein Heim nach der Montessori-Methode und adoptierte selbst 4 Kinder. Russische Delegation. 1916 reiste Pankhurst nach Nordamerika, um Unterstützung für die Alliierten zu gewinnen. 2 Jahre später sprach sie in Russland gegen einen Separatfrieden und forderte die Fortsetzung des Kriegs. Dabei distanzierte sie sich zunehmend von linken Positionen und kritisierte Ministerpräsident Kerensky scharf. Errungenschaft des Wahlrechts. 1918. Nach ihrer Rückkehr aus Russland freute sich Emmeline Pankhurst. Sie erfuhr, dass das Frauenwahlrecht bald Wirklichkeit werden sollte. Der Representation of the People Act 1918 hob die Eigentumsvoraussetzungen für das Wahlrecht der Männer auf und gab Frauen, die älter als 30 Jahre waren, das Stimmrecht, allerdings mit Einschränkungen. Die Wahlrechtsbewegung feierte diesen Fortschritt. Zugleich entbrannte ein neuer Streit. Sollten Frauenorganisationen sich mit Parteien zusammenschließen, die von Männern geführt wurden? Viele Sozialisten und gemäßigte Politiker befürworteten eine gemeinsame Arbeit. Emmeline und ihre Tochter hielten Unabhängigkeit jedoch für aussichtsreicher. Deshalb wandelten sie die Women's Social and Political Union in die Women's Party um. Diese blieb ausschließlich Frauen vorbehalten. Die Gründerinnen erklärten, Frauen könnten dem Land am besten dienen, wenn sie sich von der politischen Maschinerie der Männer fernhielten. Die Women's Party setzte sich für gleiche Ehegesetze, gleichen Lohn für gleiche Arbeit und gleiche Berufschancen ein. Diese Ziele sollten nach dem Krieg verwirklicht werden. Solange der Krieg andauerte, forderte die Partei einen kompromisslosen Sieg über Deutschland. Sie verlangte den Ausschluss von Regierungsmitgliedern mit familiären Verbindungen nach Deutschland oder mit pazifistischen Ansichten. Zudem plädierte sie für kürzere Arbeitszeiten, um Streiks zu verhindern. Damit wollte Pankhurst ein Abgleiten in den Bolschewismus vermeiden, vor dem sie sich zunehmend sorgte. Aktivitäten nach dem Krieg. Nach dem Waffenstillstand 1918 warb Pankhurst für ein geeintes britisches Reich und gegen den Bolschewismus. Sie setzte sich weiter für Frauen ein, reiste durch England und Nordamerika und lebte zeitweise auf Bermuda und in den Vereinigten Staaten. Frauen durften nun ins Unterhaus gewählt werden. Pankhurst unterstützte die Kandidatur ihrer Tochter Christabel, die jedoch knapp verlor. Kurz darauf löste sich die Women's Party auf. 1922 zog Pankhurst mit ihren Adoptivkindern nach Kanada, wo sie für Frauenrechte arbeitete. Ende 1925 kehrte sie zurück nach England. Dort kam es zu Spannungen mit ihren Töchtern, die unterschiedliche politische Wege gingen. 1926 trat sie der konservativen Partei bei und kandidierte später selbst, blieb aber vor allem ihrem Ziel treu, die Stimme der Frauen zu stärken und den Kommunismus zu bekämpfen. Krankheit und Tod. Die geplante Kandidatur von Emmeline Pankhurst für das britische Unterhaus kam nicht mehr zustande. Ihre Gesundheit war angeschlagen und ein letzter Skandal um ihre Tochter Sylvia traf sie hart. Jahrelange Reisen, Vorträge, Gefängnisaufenthalte und Hungerstreiks hatten Emmeline ausgezehrt. Müdigkeit und Krankheit gehörten nun zu ihrem Alltag. Als sich ihr Zustand weiter verschlechterte, zog sie in ein Pflegeheim in Hampstead. Sie bat um den Arzt, der sie während der Hungerstreiks betreut hatte. Damals hatte eine Magenspülung ihre Beschwerden gelindert. Die Pflegekräfte fürchteten jedoch, ihr geschwächter Körper würde den Eingriff nicht verkraften. Bevor der Arzt eingreifen konnte, verschlimmerte sich ihr Zustand dramatisch. Am Donnerstag, dem 14. Juni 1928, starb Emmeline Pankhurst im Alter von 69 Jahren. Sie wurde auf dem Brompton Cemetery in London beigesetzt. Den Sarg trugen 9 frühere Aktivistinnen der Women's Social and Political Union: Georgiana Brackenbury, Marie Brackenbury, Marion Wallace Dunlop, Harriet Kerr, Mildred Menzel, Kitty Marshall, Marie Naylor, Ada Wright und Barbara Wiley. Den Grabstein gestaltete die Bildhauerin Julian Phelps Allen. Vermächtnis. Nach Emmeline Pankhursts Tod im Juni 1928 würdigten Zeitungen ihren Einsatz für das Frauenwahlrecht. 2 Jahre später wurde ihr in den Victoria Tower Gardens in London eine Statue errichtet. Ihre Rolle bleibt umstritten, doch gilt sie als zentrale Figur der Frauenwahlrechtsbewegung. In Manchester erinnert das Pankhurst Center an sie und weitere Denkmäler und Ehrungen halten ihr Andenken lebendig.